Hallo und herzlich willkommen zu Zwischenspiel, dem Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Ich bin Klaus Spahn und habe heute Andreas Homoki und Christian Berner bei mir zu Gast, den Intendanten des Opernhauses Zürich und seinen Stellvertreter und kaufmännischen Direktor. Wenn die beiden im Studio sind, wird es grundsätzlich. Das ist heute auch so, aber anders als beim letzten Mal sprechen wir heute nicht über abgesagte Produktionen und die vielen Probleme und Frustrationen, die ein geschlossenes Theater nach sich zieht. Wir sprechen nicht über das, was wegen der Corona-Pandemie nicht mehr geht, sondern über das, was demnächst wieder geht. Denn es geht wieder was. Ich blicke deshalb in zuversichtliche Gesichter. Andreas, was hast du zu verkünden?
Wir machen das, was ich mir sehr gewünscht habe die letzten Wochen, nämlich in dieser Spielzeit doch noch auf die Bühne gehen und etwas spielen. Leider wird kein szenisches Projekt dabei sein, weil die alle einen viel größeren Vorlauf brauchen. Aber wir können Musik machen. Wir können mit unseren Möglichkeiten interessantes Programm zusammenstellen. Wir haben als Opernhaus, sind wir im besten Kontakt mit einigen der interessantesten, tollsten Sängerinnen und Sängern. Die haben wir kontaktiert und ein Programm zusammengestellt aus Liederabenden. Und das Orchester wird dabei sein, ein Streichorchester aus der Philharmonia. Der Chor wird nicht dabei sein können, weil es da noch zu viele ungeklärte Fragen gibt, was so ein Spielbetrieb angeht, bezüglich Ansteckungen und so weiter. Aber es wird ein vielfältiges Programm über die gut letzte Woche der Spielzeit, auch durch Beschränkungen nur für bislang 300 Zuschauer. Aber wir sind fest entschlossen, wir machen dieses Programm auf jeden Fall, auch für 300 Leute, einfach weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass wir wieder da sind, beziehungsweise dass wir nie weg waren, sondern dass wir ein Zeichen setzen, auch die kleinste Möglichkeit zu nutzen, tatsächlich wieder vorzukommen.
Christian, wir haben das Finale genannt. Sag doch mal ein paar Namen derer, die dort auftreten werden.
Ich finde es sehr schön, dass es viele Künstler, Künstlerinnen und Künstler sind, die mit unserem Haus sehr verbunden sind. Julie Fuchs wird zum Beispiel einen Abend mit der Scintilla bestreiten. Javier Camarena wird einen Liederabend geben, Diana Dramrau ebenfalls, Thomas Hampson. Sehr schön finde ich auch die Operettengala, die wir sozusagen nachholen mit Piotr Beczała und Camilla Nylund unter der Leitung von Fabio Luisi mit einem kleineren Orchester. Das wird dann die Saison beenden am 11.12. Juli.
Und Benjamin Bernheim singt mit Sabine de Viel.
Ja, auch super. Ein Liederabend.
Große Namen, kompakt innerhalb von 8-9 Tagen.
Ja, vom 4. bis 12. Juli.
Das genaue Programm der einzelnen Konzerte steht noch nicht fest. Das wird dann auf unserer Website veröffentlicht. Welche inhaltlichen Überlegungen standen hinter dieser Programmauswahl, Andreas?
Wir wollen alles das machen, was geht und von dem wir auch sicher sein können, dass wir es auch hinkriegen. Es hat ja keinen Sinn, dass ich jetzt doch wie auch immer eine große Oper aufs Programm setze und kann sie dann, wenn die Situation sich verändert, dann doch nicht spielen. Also ein Stück, was wir mit den nötigen Abstandsregeln und so weiter umsetzen können und was trotzdem nicht eine Kleinkunst ist. Was dann gesungen wird inhaltlich, das soll einfach möglichst vielfältig sein und interessant sein. Da gibt es jetzt keine konzeptionellen Beschränkungen. Beschränkungen gibt es eh genug.
Ist es denn auch rentabel, Christian?
Nein, rentabel ist es natürlich nicht. Ich meine, wir spielen vor 300 Menschen. Wie Andreas gesagt hat, hoffen wir, wenn der Bundesrat am 24. Juni sich wieder äußert, dass das vielleicht ein bisschen hochgeht und mehr sein werden. Das wissen wir aber nicht. Und uns war auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und die Kartenpreise wirklich tief anzusetzen. Wir möchten unserem Publikum etwas zurückgeben zum Saisonende und die finanzielle Rendite steht bei diesem Projekt sicher nicht im Vordergrund.
Es ist ein Ausdruck der Aufbruchsstimmung.
Absolut, absolut. Deshalb machen wir das und wir haben uns auch sehr schnell entschieden, als diese 300 bekannt waren. Das dachten wir so, was ist so unsere Schmerzgrenze? Wir wussten, dass da eine Restriktion kam, aber wir waren uns dann alle sehr schnell einig, dass wir machen es so oder so. Und wie gesagt, vielleicht sind es ja dann noch ein paar mehr.
300 Leute im Opernhaus, das sind wir ja eigentlich sonst nicht so gewöhnt. Wir sind ein sehr gut besetztes Opernhaus. Macht ihr euch ein bisschen Sorge um die Stimmung, die dann im Haus herrscht, wenn nur 300 Leute zuhören?
Naja, sowas spürt man dann schon. Das ist schon etwas sehr Spezielles und normalerweise würde man sagen, oh, das ist aber schlecht besucht, das Konzert. Da müssen wir uns angucken, ob das Format stimmt. Hier jetzt mit dem konkreten Hintergrund, ich bin gespannt.
Vielleicht wächst ja auch was Tolles daraus.
Ja, es wird sicher was
anderes. Die Leute werden sich freuen.
Ja, und es ist auch dann was Besonderes, dass man da eine Karte erwischt hat. Es ist, ja, ich bin gespannt.
Auch 300 Leute können eine super Energie haben. Und wie Andreas sagt, die Leute wissen ja, um was es geht und was der Hintergrund ist. Und ich bin sicher, die Energie und der Zuspruch vom Publikum wird groß sein.
300 Tickets pro Konzert sind schnell weg. Wie organisiert man das, Christian, ohne dass es enttäuschte Gesichter gibt, also bei denen, die dann kein Ticket gekriegt haben?
Ja, 300 ist natürlich nicht viel. Und vor allem, wenn die Preise auch günstig sind, dann beschleunigt das natürlich die Nachfrage. Also wir gehen eigentlich schon davon aus, dass unser Publikum dieses Angebot wahrnehmen wird. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Konzerte einzeln in Verkauf geben werden, eins nach dem anderen. Also es sind, glaube ich, 7 oder 8 Tage in Folge, und 7 und 8 Tage in Folge wird der Verkauf freigegeben, damit wirklich alle eine Chance haben, da zum Zug zu kommen.
Diana Damrau wird an unserem Finale-Festival auch teilnehmen. Gemeinsam mit dem Harfenisten Xavier Lemaistre wird sie einen Liederabend geben. Von ihr hören wir jetzt ein Lied sozusagen als Vorgeschmack, nämlich »Das ist ein Tag, der klingen mag« von Clara Schumann. Diana Damrau wird am Klavier begleitet von Helmut Deutsch. Das war Diana Damrau, begleitet von Helmut Deutsch am Klavier mit einem Lied von Clara Schumann. Jetzt wollen wir in die neue Spielzeit gucken, Andreas, Christian. Es gibt einen Spielplan, den wir schon im Saisonbuch veröffentlicht haben. Ist der noch aktuell? Wird der so auch auf der Bühne stattfinden?
Ja, der ist aktuell, und das war natürlich ein großes Stück Arbeit und Auseinandersetzung mit der Situation. Jeder, der sich so ein bisschen mit der Situation der Opern in Europa und in der Welt beschäftigt, der sieht, dass da vielfältige Reaktionen zu beobachten sind auf diese Pandemie. Die Pariser Oper hat sämtliche Vorstellungen bis Jahresende abgesagt.
Ja, New York auch gestern.
Andere Häuser im deutschsprachigen Raum haben den Spielplan komplett umgeworfen, also machen dann kleinere Opern, kleinere Formate.
Und jetzt kommt das Opernhaus Zürich und will den kompletten Spielplan spielen. Da gibt doch manche, die sagen, das ist ja Wahnsinn. Wie ist es möglich?
Ja, das ist natürlich nicht 1:1 möglich, sondern das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen keine kleinen Formate machen. Das sind Alibi-Veranstaltungen aus unserer Sicht. Ein Opernhaus ist groß, das macht es aus, es kostet viel Geld. Da arbeiten viele Leute, das muss man spüren. Das kann man nicht mit Liederabenden und Streichquartetten machen. Das machen wir jetzt zum Spielzeitende. Und da ist in meinem Team mein technischer Direktor, der Sebastian Bogato, und unsere Marketingdirektorin Sabine Turner sind in Klausur gegangen und haben die ganze Situation einfach durchdekliniert und kamen dann mit dem Vorschlag, dass wir, falls tatsächlich das Programm auf der Bühne und im Graben so nicht realisierbar sein könnte, das betrifft vor allem das Orchester, dicht zusammensitzende Musiker und den Chor, die dann auch entsprechend Abstände nicht einhalten können, dass wir diese Klangereignisse extern aufführen, genauer gesagt in unserem Orchester Proberaum, der groß genug ist, und das dann übertragen mit Glasfaser streamen ins Opernhaus und dort in Echtzeit und auch in einer brillanten High-End-Qualität tatsächlich reproduzieren im Zuschauerraum. Auf der Bühne würden dann Solisten agieren, mit Statisterie vielleicht auch kleinere Anzahl Chorsängerinnen und Sänger, je nachdem, was möglich ist. Aber man ist dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite, falls also tatsächlich es nicht möglich ist, die großen Besetzungen live im Opernhaus auftreten zu lassen, dass wir die dann einspielen. Das hat den großen Vorteil, dass, wenn es eben sich lockert und sich bessert, kann man das Programm nach wie vor ganz genau so machen, weil man es einstudiert hat. Und wenn nicht, haben wir diesen Fallback.
Ja, für uns war es wirklich eine Grundsatzentscheidung, welchen Weg wollen wir gehen? Und da waren wir uns im Team sehr früh einig, dass wir wirklich versuchen wollen, am Spielplan festzuhalten. Weil wenn man sich davon löst, macht es alles auch für das Publikum nur noch viel komplizierter. Hinzu kommt, dass wir viele Künstler unter Vertrag haben. Und mit diesen Künstlern wollen wir arbeiten und die Projekte realisieren. Und für uns war dieser Entscheid, den Andreas jetzt beschrieben hat, wieso ein bisschen eine Befreiung, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir es machen können. Und jetzt sind wir daran, das natürlich zu konkretisieren. Da sind sehr viele Detailfragen noch zu klären, das muss man auch sagen. Aber wir haben einen Weg und haben eine Perspektive bekommen für den Herbst, die uns sehr wichtig war.
Ich war ja dabei bei den Gesprächen, habe mir dann immer vorgestellt, wie wird das sein, wenn wir im Theater sitzen, einen leeren Graben haben und der Klang aus dem irgendwo zwei Straßen weiterkommt. Wie stellt ihr euch das vor?
Ja, die Alternative wäre, wir haben ja auch das Modell geprüft, mit sehr reduzierten Fassungen zu arbeiten, dass dann, was weiß ich, ein Boris Godunow mit 18 Musikern gespielt wird. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, dass das volle Orchester doch attraktiver ist, auch wenn es nicht präsent ist. Und wie Andreas gesagt hat, der große Vorteil dieser Lösung ist, wenn die Abstandsregeln sich ändern sollten, was durchaus möglich ist, dann haben wir die Möglichkeit, zurück in den Graben zu kommen. Und das gibt uns die Flexibilität. Aber natürlich wird es ein spezielles Erlebnis sein, das ist so.
Es gibt ja auch durchaus Referenzen für dieses Verfahren. Also die Bregenzer Festspiele auf der Seebühne arbeiten tatsächlich mit der gleichen Anlage wie wir. Und jeder, der dort mal eine Oper gesehen und gehört hat, der weiß, dass das ganz erstaunlich ist, wie gut die Klangqualität ist vom Orchester und die Übertragung von den Sängern. Man vergisst tatsächlich, dass das aus Lautsprechern kommt und dass das nicht live gespielt wird. Das ist halt wie eine komplett vollwertige Opernaufführung, nur auf die Größe eines Sportstadions aufgeblasen. Und das müssen wir hier nicht, aber wir freuen uns, dass wir diese Distanz dann überbrücken können.
Was man sich natürlich sofort fragt, brauchen die Sänger einen Klangkörper unter sich? Brauchen die anwesenden Musiker? Und wie geht das von der Koordination her? Der Dirigent steht im Kreuzplatz vor seinem Orchester und wird übertragen. Du bist der Regisseur, kannst du dir das vorstellen, dass das gut funktioniert?
Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass die Phase der Proben, wo dann zum ersten Mal Orchester und Bühne zusammenkommen, die Bühnenorchesterproben, das ist, glaube ich, schwieriger, weil man dann nicht einfach mal dem Dirigenten zurufen kann, du, an der Stelle bist du zu laut oder kannst du da nochmal hier ein bisschen aufpassen, weil da gibt's einen Auftritt, den darfst du nicht verpassen oder nicht vorausnehmen. Oder diese Art von Kommunikation, die ist sicher schwierig, auch natürlich, weil der Dirigent die Bühne nicht so unmittelbar erlebt, sondern der ist beim Orchester und die Bühne hat dann wahrscheinlich einen Monitor, da kann er das Bühnengeschehen sehen, aber es ist natürlich eine, vor allem für den Dirigenten, eine stark verfremdete Situation. Das stelle ich mir nicht einfach vor, ist auch ein bisschen traurig, weil er natürlich dieses Gesamterlebnis dann nicht hat.
Wie sieht es mit dem Chor aus?
Angedacht ist, dass der Chor auch im Orchesterproberaum ist. Der ist relativ groß. Die Tribüne, wo der Chor sitzt, hat viel Platz. Da können die Abstandsregeln weitgehend eingehalten werden. Macht auch die Koordination einfacher, wenn Orchester und Chor im gleichen Raum sind. Ist aber alles noch nicht abschließend geklärt. Da arbeiten wir jetzt noch daran, aber der Wunsch und das Ziel ist es eigentlich, dass es für beide Kollektive klappt.
Ich denke mal, dass es auch ein finanzielles Investment ist und wir bewegen uns nicht in Zeiten, wo man Geld ausgibt, sondern eher wahrscheinlich Geld versucht zu sparen. Ist das verantwortbar aus deiner Sicht?
Ich denke, es ist verantwortbar, weil die Alternative ist ja nicht zu spielen oder sehr reduziert zu spielen. Man muss dafür Geld finden, man muss dafür Sponsoren finden, man muss dafür Lösungen finden. Daran arbeiten wir jetzt. Aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass man für solche Projekte in dieser Zeit Partner finden kann.
Wir spielen mal eine Musik. Ich habe eine rausgesucht aus unserer Eröffnungsproduktion. Modest Mussorgsky, Boris Godunov. Und da habe ich eine Stelle rausgesucht, die so ein bisschen das volle Orchester, den vollen Chor, nachdem wir uns jetzt doch wieder sehr sehen, erklingen lässt. Es ist ein Ausschnitt aus der Krönungsszene. Das hören wir uns jetzt mal an. Das war ein Ausschnitt aus der Krönungsszene von Modest Mussorgskys Oper Boris Godunov. Es spielten Chor und Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg unter der Leitung von Valery Gergiev. Wladimir Vanejev sang den Boris. So wollen wir das im Opernhaus Zürich auch hören. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, diese Passage müsste bearbeitet werden für 18 Instrumente. Das wäre, glaube ich, schwierig geworden.
Ja, genau.
Wie sieht's mit dem Ballett aus? Das ist ja nochmal eine besondere Situation, die Ballettkompanie. Was kann man dazu sagen?
Also beim Ballett braucht es natürlich eine Lösung. Die Abstandsregeln gehen im Ballett nicht. In vielen Bereichen des Musiktheaters gehen sie nicht. Und ich denke, wir werden da eine Lösung finden müssen, wo man mit Teams arbeitet, wo man besondere Spielregeln festhält, wie man sich im Opernhaus und außerhalb vom Opernhaus verhalten muss und dass so sozusagen Möglichkeiten und Spielräume aufgehen, dass das Ballett wieder arbeiten kann. Aber es ist klar, dass wenn eine Abstandsregel von 2 Metern wirklich eisern durchgesetzt wird, dann wird das Ballett nicht auftreten können und dafür müssen wir eine Lösung finden. Im Moment sucht man ja generell nach Wegen, wie die Abstandsregel überwunden werden kann. Eine Möglichkeit sind Schutzmasken, das ist natürlich im Ballett auch nicht ideal und immer wichtiger wird das sogenannte Tracing. Also da sind wir ja am Theater zum Glück sehr gut aufgestellt. Wir wissen ganz genau, wo unsere Mitarbeiter wann sind. Der Probenplan ist da sehr transparent und sehr klar. Gilt übrigens auch für das Publikum. Wir kennen unser Publikum. Und wir werden da andocken müssen, damit das Ballett wieder arbeiten kann. Und da sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir Lösungen finden werden.
Wenn wir jetzt uns mal so kurz vor Augen führen, was für ein Entscheidungshorizont für diese ganzen wichtigen Dinge, die entschieden wurden fürs Opernhaus, haben, dann ist es immer ein Abwägen. Auf der einen Seite möchte das Opernhaus auf keinen Fall ein Corona-Hotspot werden. Die Politiker haben ja in ihrer letzten Pressekonferenz sehr oft von der Eigenverantwortlichkeit der Institute gesprochen. Diese Eigenverantwortlichkeit, die müssen wir ja ernst nehmen. Das heißt, keiner, Frau Sommaruga hat das auch gesagt, kein Kulturinstitut möchte gerne ein Corona-Hotspot werden. Und auf der anderen Seite ist unser großer Wunsch, künstlerische Freiräume zu schaffen, Künstlerisches zu ermöglichen. Wie entscheidest du dich da?
Ja, naja, so dass so viel möglich wird, wie es nur geht und so viel Sicherheit gewährleistet ist, wie nötig.
Also ich glaube, generell werden wir das tun, was wir tun dürfen. Wir halten uns natürlich immer an die Regeln, an die Vorgaben, die ja auch im Fluss sind und die sich auch jetzt so ein bisschen bewegen. Und da passen wir uns an. Und ich glaube schon, dass da Spielräume aufgehen werden. Ich glaube, wir als Leitung müssen verantwortungsbewusst sein und gut mit unserer Belegschaft kommunizieren. Aber es ist sehr wichtig, dass jeder Einzelne von uns sehr verantwortungsbewusst ist, weil sonst kann er oder sie das natürlich ins Haus tragen. Und so gesehen betrifft es uns alle und wir müssen Spielräume und Spielregeln schaffen, die irgendwie vernünftig sind und sinnvoll sind.
Du als Regisseur, hast du das positive Gefühl, dass da spannende Sachen auf der Bühne auch zu sehen sein werden? Ich meine, wir haben auch Wiederaufnahmen, wo die Inszenierung existiert und man nicht wie bei einer Neuproduktion auf die Regeln inszenatorisch eingehen kann, weil es gibt's ja schon.
Dieser Abstand ist schon nicht gut für die Kunst. Also eine Bühnenhandlung, ohne dass Menschen sich berühren und zusammenkommen und sich auseinandersetzen, auch körperlich, da fällt, sagen wir mal, 70% der emotionalen Energie, also bei meinen Inszenierungen sicher, unter den Tisch. Also das, ich wünsche mir sehr, ich inszeniere auch in der nächsten Spielzeit Simon Boccanegra, dann im November, Premiere im Dezember. Ich merke bei mir selber, dass ich das noch gar nicht so an mich ranlasse, was das unter Umständen heißt. Denn wenn die Produktion dann kommt, werde ich es natürlich inszenieren. Ist ja klar, wir machen das dann. Aber dann zum Beispiel keinen Chor auf die Bühne zu bringen oder nur 12 Leute statt 40, 60, da geht es ja auch, wie bei Boris Godunow, ums Volk. Ganz starke, das ist immer das Volk, was reinkommt, nicht einfach
Choristen,
paar nette, lustige Leute, sondern das ist immer das Volk, der Druck ist da und das will man natürlich sehen. Und auch zwischen liebenden Menschen das zu inszenieren, ich inszeniere immer sehr mit einem starken Wechsel von Distanz und Nähe, dadurch wird das spannend und wenn dieses eine Element zusammenkommen nicht passiert, dann fehlt da was, ne? Es ist nicht so, dass wir jetzt mit diesen Spielregeln jetzt sagen, das ist jetzt alles in Butter und wir können ja noch 5 Jahre warten, bis das Virus durch ist, da sind wir fein raus. Nee, das beschädigt unsere Kunstform schon stark.
Schauen wir mal in den Zuschauerraum, nämlich die Frage, wie viel Publikum wird im Herbst in unseren Vorstellungen sitzen dürfen. Wie viele Plätze können wir belegen, Christian?
Ja, also wir haben mal ausgerechnet, dass wenn wir die 2 Meter Abstandsregel wirklich ganz strikt applizieren auf unseren Saalplan, dann sind es knapp 200. Und es gibt ja jetzt im Schutzkonzept verschiedene Ansätze, verschiedene Modelle, die bis zu 100% gehen, 100% gegen Maskenpflicht. Das ist ein mögliches Modell.
Und ist das wirklich real? Also es wäre erlaubt, wenn alle Masken aufhaben, dass wir unser Opernhaus bis 1100 Leute wieder füllen?
Das ist denkbar. Man hat natürlich andere Probleme. Man hat dann die Pausen und man hat das Boarding, wie das heutzutage heißt. Man hat die Toiletten, die man berücksichtigen muss und so weiter und so fort. Die Garderobesituation. Aber grundsätzlich wäre das schon denkbar. Man hat den Vorteil vom Publikum, dass das Publikum ja nicht spricht während einer Aufführung, dass das Publikum alles in eine Richtung schaut, dass man das so strukturieren kann, dass die Gefahr minimiert wird. Wir wissen heute noch nicht genau, nach welchem Modell wir im Herbst spielen werden. Für 200 Leute glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre desaströs nicht nur für das Opernhaus Zürich, sondern für jede Bühne. Da tasten wir uns jetzt heran und das ist alles noch so ein bisschen im Fluss.
Wichtiger Punkt ist auch dieses Tracing. Das haben wir automatisch, dadurch, dass wir spezielle Plätze zuweisen, Das ist ja im Normalfall nicht so. Wenn ein freier Platz ist, setze ich mich so um. Aber wir können natürlich das verbindlich machen und sagen, wenn du bei uns eine Karte kaufst, dann musst du auf diesem Platz sitzen. Und wir brauchen auch Namen und Anschrift. Haben wir eh von 90%, aber das würde man zusätzlich dann sichern. Man kann auch vorher Temperatur messen beim Boarding. Also man kann die Risiken immer weiter minimieren und bis zu dem Fall, wo man dann sagt, okay, da ist tatsächlich jetzt ein Fall aufgetreten, da weiß man dann, wer im Umfeld gesessen hat. Das ist schon ganz, ganz viel.
Ja, also es ist ja so, die aktuelle Diskussion in der Politik und vom Bundesamt für Gesundheit geht ja in die Richtung, erste Priorität sind die 2 Meter. Wenn die 2 Meter nicht gehen, ist die Maskenpflicht. Und wenn die Maskenpflicht nicht geht, ist es das Tracing. Und während der Abstandsregel für die Bühnen ganz schlecht ist, wie Andreas vorher auch erläutert hat, also wirklich fast eine Katastrophe ist, sind wir im Tracing sehr gut und können da vielleicht kompensieren. Und wir sind hoffnungsfroh, dass sich da schon Lösungen auftun werden.
Ein bisschen konkreter müsste es jetzt schon noch sagen. Wir haben jetzt einen Korridor von 200 im schlechtesten Fall und voll besetzt 1000 Leute. Was wird denn wahrscheinlich kommen?
Das Schutzkonzept sieht eine mittlere Variante vor mit 70%. Müssen wir schauen, ob wir da hinkommen. Aber wir arbeiten intern eher mit so einem Modell, weil wenn 200, dann könnten wir ja nicht einmal Abos verkaufen oder irgendwas. Und davon, dieser Prämisse gehen wir ehrlich gesagt nicht aus.
Ich muss noch mal eine Frage zum Spielplan stellen. Man merkt ja stark, dass alles umständlicher wird, dass alles nicht so schnell und gelenkig auf der Bühne und hinter der Bühne stattfinden wird. Aber jetzt haben wir zusätzlich zu den Premieren, die wir sowieso schon für die neue Spielzeit disponiert haben, noch eine weitere Premiere hinzugenommen. Denn wir wollen die abgebrochene Tschadas-Fürstin aus dem Frühjahr als Premiere im September auf die Bühne bringen. Wie geht das?
Ja, wir nutzen die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben. Also wir dürfen ja ab 8. Juni wieder spielen. Aber wir können natürlich tagsüber, auch in diesen letzten Wochen der Spielzeit, auch während dieses Festivals, können wir proben. Und wir werden also diese Tschadas-Fürstin, die ja nach 3 Wochen Proben abgebrochen wurde, die werden wir weiterführen. Das heißt, es gibt weitere 2 Wochen Proben, knappe 2 Wochen in dieser Spielzeit, wo man das Erarbeitete rekapituliert, ist tatsächlich auf die Bühne bringt. Auf der Bühne gab es noch keine Proben, es war bis jetzt nur auf der Probebühne. Man macht alle technischen Proben, Verwandlungen, man beleuchtet das Stück bis zu einem Punkt, dass wir eine Klavierhauptprobe machen, wo dann tatsächlich alles in Kostüm und Maske da ist, mit Korrekturen im Anschluss, sodass das über den Sommer eigentlich an einem Punkt ist, wo man es relativ schnell mit ein paar Orchesterproben auf die Bühne bringen kann. Und wir haben den existierenden Spielplan ein kleines bisschen gestreckt mit verschiedenen Kompromissen hier und da bei jedem unserer Stücke, sodass wir die schon geplante Wiederaufnahme der Tschadas-Fürstin tatsächlich realisieren können. In dem Fall ist es aber eben keine Wiederaufnahme, sondern die erste Vorstellung wird dann die Premiere sein.
Das findest du gut?
Das finde ich super. Da haben wir innerhalb einer Woche 2 Premieren. Das ist ein tolles Zeichen und das bin ich auch ein bisschen stolz, dass unser Apparat das wird stemmen können, wovon ich überzeugt bin.
Christian, du hast die Frage des Kartenverkaufs schon angesprochen. Das sollten wir auch noch kurz ansprechen, das Thema. Abonnements laufen eigentlich von Beginn der Spielzeit. Abonnements sind für ein Opernhaus wichtig. Wie geht ihr jetzt denn da damit um?
Ja, das ist eine große Frage. Es wird Abonnements geben für die nächste Spielzeit. Es ist aber möglich, dass wir die Abos nicht ganz zu Beginn starten, damit wir noch gewisse Spielräume haben. Das klärt sich jetzt in den nächsten Wochen und wird auch bekannt gegeben. Wir werden auf jeden Fall in dieser Saison noch mit dem Aboverkauf beginnen. Wir werden mit dem freien Verkauf erst in der nächsten Spielzeit starten. Das steht eigentlich schon fest und das werden wir unserem Publikum bald kommunizieren. Wir brauchen diesen Abo-Vorlauf, um das alles so abwickeln zu können. Ja, das klären wir jetzt in den nächsten Tagen.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben eine große Runde gedreht. Jetzt schlagen wir den Bogen zurück zum Beginn unseres Podcasts, als wir über unser Finale-Festival gesprochen haben. Ein Künstler, der an diesem Finale-Festival teilnehmen wird, ist Thomas Hampson. Und von ihm hören wir jetzt noch ein Lied, nämlich von Richard Strauss aus den vier Liedern Opus 27, Der Morgen. Thomas Hampson wird am Klavier begleitet von Wolfram Rieger, der auch hier in Zürich sein Klavierpartner sein wird. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Ein guter Schlusssatz für unseren Podcast. Das war Der Morgen von Richard Strauss, gesungen von Thomas Hampson, begleitet von Wolfram Rieger am Klavier. Das war Zwischenspiel mit dem Intendanten des Opernhauses Zürich, Andreas Homoki, und Christian Berner, dem kaufmännischen Direktor. Für die Technik war Raphael Paczorek verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Spahn.